Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium, Kapitel 9, die Verse 37 bis 45. Ich lese jetzt den Predigttext vor. Es begab sich aber den Tag hernach, dass sie von dem Berge kamen, kam ihnen entgegen viel Volks. Und siehe, ein Mann unter dem Volk rief und sprach: Meister, ich bitte dich, besiehe doch meinen Sohn, denn er ist mein einziger Sohn. Siehe, der Geist ergreift ihn, so schreit er alsbald und reißt ihn, dass er schäumt, und mit Not weicht er von ihm, wenn er ihn gerissen hat. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben, und sie konnten nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubige und verkehrte Art, wie lange soll ich bei euch sein und euch dulden? Bringe deinen Sohn her. Und da er zu ihm kam, riss ihn der Teufel und zerrte ihn. Jesus aber bedrohte den unsauberen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihm seinen Vater wieder. Und sie entsetzten sich alle über diese Herrlichkeit Gottes. Da sie sich aber verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern: Fasset ihr zu euren Ohren diese Rede. Des Menschen Sohn muss überantwortet werden in der Händen der Menschen Hände, aber das Wort verstanden sie nicht, und es ward von ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen, und sie fürchteten sich, ihn zu fragen um dieses Wort.
Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir mal wieder Gemeinschaft unter Gottes Wort haben. Ich hoffe, ihr entschuldigt meine Schlipslosigkeit, aber ich müsste sonst leider sterben, deswegen habe ich den mal abgelassen. Seht mir das bitte nach. Ich bin darin guter Zuversicht, dass wir uns beim letzten Mal mit dem Abschnitt unmittelbar vorher beschäftigt haben. Die Verklärung. Unser Abschnitt von heute knüpft ja unmittelbar daran an. Die Begebenheit, die Lukas berichtet, geschieht einen Tag danach. Und sie stellt sich mir als etwas sehr, sehr Grundsätzliches von Leben und Dienst Jesu Christi dar. Und ich möchte gerne mal versuchen, mit uns dazu ein paar Beobachtungen zu machen. Eigentlich neige ich nicht so sehr zu einer bildhaften Auslegung der Texte, aber wir kommen hier wohl nicht umhin, das Ganze zu sehen als ein Zeugnis von etwas, das sehr viel grundlegender und sehr viel tiefer ist. Man könnte ja auch die Frage stellen: Lukas hat uns schon berichtet, dass Jesus Macht über Dämonen hat. Warum berichtet er es uns nochmal? Wir kommen gleich dazu, dass das zu dem ganz wesentlichen Zeugnis des Evangeliums über Jesus gehört. Dieses Kapitel 9, das hatte ich auch beim letzten Mal schon mal so ein bisschen angerissen, bildet die Scharnierstelle in der Berichterstattung des Lukas vom Reisedienst in Galiläa hin zu dem Weg, der Jesus nach Jerusalem führt und natürlich letztlich nicht nur nach Jerusalem, sondern bis nach Golgatha. In 9, Vers 51 haben wir diesen entscheidenden Hinweis: Als aber die Zeit erfüllt war, dass Jesus vollendet werden sollte, wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Was das da mit Jerusalem auf sich hat, das war Jesus natürlich völlig klar, den Jüngern noch nicht. Ihm war klar, dass er nicht nach Jerusalem geht und da von allen sofort wieder auf den Thron Davids gehievt wird. Ihm war klar, dass es durch Jerusalem hindurch auf die Richtstätte an das Kreuz auf Golgatha gehen würde. Wir kriegen noch einmal einen tieferen Einblick in das Ergehen Jesu, wenn die Evangelisten uns aus dem Garten Gethsemane berichten. Es war für Jesus so voll tiefer Not, dass die körperliche Anstrengung und körperliche Spannung, unter der er stand, als er sagte, Vater, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und wenn er sich dann zu dem Satz durchringt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Diese Anspannung führte dazu, dass in der Haut Jesu Äderchen geplatzt sind, sodass ihm nicht nur der kalte Schweiß ausbrach, sondern der sich mit Blut vermischte. Vom Seelenzustand des Herrn, der da auf dem Weg ans Kreuz ist, ein, wie ich finde, erschütterndes Dokument. Alles das war ihm ja hier bekannt. Deswegen bekommt er diese herausgenommene Situation oben auf dem Berg, in der Gott ihn nochmal dessen vergewissert, ja, du bist wirklich mein lieber Sohn. In dieser Situation wird Jesus nochmal in die ganze Herrlichkeit hineingenommen, die ihm im Himmel eigentlich gehörte. Er bekommt nochmal diese Vergewisserung, sie gehört tatsächlich dir, diese Herrlichkeit. So bekommt Jesus selbst und seine Zeugen, Petrus, Jakobus und Johannes mit ihm, das Dokument dafür, hier ist wirklich der wahre Gott gekommen. Und doch aber eben auch das andere. Für den Weg ans Kreuz ist es von wesentlicher Bedeutung, dass Gott Mensch wurde. Dass hier auch ein wahrer Mensch mit in diesem Geschehen drinsteckt. Dieser wahre Mensch ist in seiner Seele voller Not. Ich schilderte das gerade aus Gethsemane. Und so schickt Gott ihm Mose und Elia, um ihn dessen zu vergewissern, ja, der Weg, den du da gehst, der Weg, den ich dich führe, das ist tatsächlich der Weg, der für dich vorgesehen ist. Das ist der Weg, auf dem du alles vollenden wirst, auf dem du Sühnung und Versöhnung schaffen und die verlorenen Menschen aus der Sünde heraus zu Gott zurückbringen wirst. Aus diesem wunderbaren Geschehen kommt Jesus am nächsten Tag wieder runter. Und wohl selten war die Formulierung, er kommt runter, buchstäblicher als hier. Er kommt in eine Situation, wie wir sie unter den damaligen Menschen oft geschildert finden. Es ist einfach die Situation des Lebens, dass er da vorfindet. Und hier wird das Entscheidende über die grundsätzliche Bedeutung dieser Begebenheit deutlich. Manfred hat das gerade vorgelesen aus dem Philipperbrief. Wir könnten auch sagen, wofür Paulus in Philipper 2 die Theorie liefert, liefert Lukas hier den Praxisbericht. Dieser wahre Gott, Gott aus Gott, Licht vom Licht, gezeugt, nicht geschaffen, sagt es ein altes Bekenntnis, der die Herrlichkeit des Himmels hatte, der Gott war und der genau das hätte bleiben können, der gibt dieses Gottsein weg, er hält es nicht fest, wie jemand etwas festhalten würde, das er erfolgreich geklaut hat. Es war sein Eigentum, das gibt er dran, um Mensch zu werden. Und er gibt es dran, weil er die Verlorenheit seiner Menschen so vor Augen und so auf dem Herzen hat. Er wird Mensch wie sie. Er erniedrigt sich aus dem, was er war, Gott, und wird Mensch und wird auch als Mensch erkannt. Das widerspricht so ein bisschen altkirchlichen Theorien von irgendeinem Geistwesen. Er wird tatsächlich Mensch. Der Hebräerbrief begründet das und sagt, weil nun die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig waren, darum nimmt er auch an sich Fleisch und Blut und richtet die Sünde im Fleisch. Das ist eben das Grundbedeutende an dieser Erniedrigung, die Jesus vornimmt. Er musste diesen Weg gehen, Mensch zu werden, damit er die Schuld der Menschen auf sich nehmen und sie dahin tragen kann, wo sie wirklich Sühnung findet, wo sie wirklich getilgt wird, wo es er wirklich eine Lebensperspektive für die Menschen erringen kann. Dieses Scheltwort, was Jesus da anführt, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, andere Übersetzungen sagen böses Geschlecht, damit meint Jesus nicht den Vater, damit meint er auch nicht seine Jünger, sondern damit zitiert er ein Urteil, das Gott über sein eigenes Volk fällt am Ende der Wüstenwanderung. 5. Mose 32. Das Volk hat Gott 40 Jahre lang eine Menge Nerven gekostet. Und wir sehen daran, wie sehr Gottes Herz für sein Volk schlägt. Dass er es eben nicht aufgibt, dass er eben nicht sagt, komm Mose, pack zusammen, wir zwei machen das alleine, lass die hier. Sondern dass er den ganzen Weg, den sie sich als Gericht eingehandelt hatten, mitgeht. Bis er seine Gnade umsetzt und sie über den Jordan in sein Land führt. Und trotzdem, selbst an dieser Stelle, sagt er noch über sein Volk, dem Herzen nach sind sie ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie viel sagt das über die tiefe Gnade Gottes aus? Er handelt in seiner Gnade, obwohl dieses Urteil über die Herzen seines Volkes Bestand hat. Und so geht es hier nicht um den Vater oder um die Jünger, über die Jesus sich ärgert, sondern es geht ganz grundsätzlich um das Ziel seiner Erniedrigung. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam. Er wurde Mensch und nicht nur das. Er erniedrigt sich, bis er unter diesem ungläubigen und verkehrten Geschlecht zu stehen kommt. Und da sind letztlich du und ich mit eingeschlossen. Und das mit der Wüstenwanderung ist ja übertragbar. Das Urteil über unsere Herzen wäre ja dasselbe. Aber die Perspektive, in das Land Gottes gehen zu dürfen, die stellt Gott uns trotzdem fest. Das tut er, weil Jesus diesen Weg gegangen ist, weil seine Erniedrigung nicht nur so weit ging, dass er als Mensch unter Menschen kam, sondern dass seine Erniedrigung so weit ging, dass er sich unter dieses ungläubige und verkehrte Geschlecht drunter stellt. Dass er dieses ungläubige und verkehrte Menschengeschlecht auf seine Schultern nimmt, es diesen Weg, den er jetzt vor sich hat, trägt bis ans Kreuz von Golgatha. Dass er dort diesen Unglauben und diese Verkehrtheit richtet und sühnt und ins Meer schmeißt, wo es am tiefsten ist. Und dass er von dort aus das Volk, das er sich aufgeladen hat, mit, also im bildlichen Sinne, mitnimmt in sein Grab. Dass dieser alte Adam, dieses Herz voll Bosheit, voll Unglaube und Verkehrtheit, mit gerichtet ist an seinem Kreuz und mit begraben ist in seinem Grab. Und weiter noch, dass er die, die er sich aufgeladen hat, um sie zu tragen, aus seinem Grab auch mitnimmt in das Leben der Auferstehung, das Leben des Versöhntseins und Friedens mit Gott, das Leben an der Hand eines Herrn und Heilands mit der Perspektive auf die Ewigkeit, auf das ewige Vaterhaus. Da geht Jesus hin. Das ist sein Weg aus der Herrlichkeit zunächst in die Gestalt eines Menschen, dann aber auch in die Gestalt eines Knechtes oder Sklaven, bis hin in einen Gehorsam, der so tief geht, dass er dieses ungläubige und verkehrte Geschlecht trägt, bis dahin, wo dem Unglauben und der Verkehrtheit ein Ende geschaffen werden kann, wo Unglaube und Verkehrtheit beseitigt werden und Gotteskindschaft hergestellt wird. Wer immer das erkennt, der darf dem Ruf Jesu folgen, den er hier an den Vater richtet: Bring deinen Sohn her. Der darf diesen Ruf für sich persönlich nehmen: Bring dich her. Denn etwas weiteres, ganz Entscheidendes, wird hier deutlich in der Begegnung Jesu mit diesem Vater. Es gibt kein anderes Vermögen als das Jesu Christi. Der Vater hatte vorher die Jünger gebeten, ihm zu helfen und den Sohn zu befreien. Sie konnten es nicht. Sie hatten überhaupt keine Handhabe, irgendetwas, was der Satan tut, auch nur ansatzweise zurückzudrängen oder wegzunehmen. Sie mögen vieles versucht haben, es ist alles gescheitert. Das Einzige, was bleibt, ist, dass dieser Vater sich an Jesus wendet, ihm die Not dieses Kindes schildert und ihn in der Hoffnung anruft, Jesus als den zu finden, der er nun mal ist, nämlich der Gesandte Gottes, um die Werke des Satans zunichte zu machen. Wir erleben Jesus hier in einer Situation, in der an sein Herz voll Barmherzigkeit appelliert wird. Und ich sage manchmal so ein bisschen ketzerisch, wir bekommen in der Bibel einen allmächtigen Gott gelehrt, aber es gibt auch viele Dinge, die Gott nicht kann. Zum Beispiel kann Gott nicht lügen. Zum Beispiel kann Gott auch nicht gegen seine Heiligkeit und Treue handeln. Und was Gott und der Sohn Gottes auch nie können, niemals unter keinen Umständen, ist vorübergehen an jemandem, an einem Menschen, der ihn, seinen Gott, um Barmherzigkeit bittet. Jesus wird an einem solchen Menschen niemals vorübergehen, er wird auf einen solchen Menschen immer zugehen. Denn das ist genau sein Herz, das ist genau der Appell an das Herz dieses Vaters im Himmel, auf den Jesus immer hört. Bringt ihn her, lautet die Antwort Jesu Christi. Und in diesem Geschehen wird Wesentliches, wird Zentrales deutlich. Die Macht, die diesen Jungen unter Kontrolle hatte, hat vor diesem Herrn keinen Bestand. Hier fällt der Sieg von Golgatha schon in das Leben dieses Jungen hinein. Die ganze Macht, die Jesus gewinnt über die Werke des Satans, indem er den Satan besiegt und richtet, fällt hier in das Leben dieses Jungen hinein. Jesus Christus hat die Macht, alles, was der Böse tut, alle Vorschatten des Todes, alles, was die Sünde angerichtet hat, in seine Hand zu nehmen und in sein Heil einzuschließen. Dazu ist Jesus Christus ja gekommen, die Werke des Satans zu zerstören und die Menschen, auf die der Satan ein Anrecht hatte, durch die Sünde frei zu machen von den Ketten, die die Sünde ihnen anlegt, und von allen Ketten, die daraus resultieren. Diese Macht wendet Jesus hier schon an, und das zeigt deutlich, dass er sie hat. Das ist nicht mehr eine Frage von Sieg oder Niederlage auf Golgatha, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Zeitlich liegt Golgatha noch vor ihm, vom Ergebnis her schon nicht mehr. Er ist ja der, der er ist, das setzt er auf Golgatha durch. Die Ergebnisse davon gehören dem ewigen Gottessohn, und die Ergebnisse, die Frucht von Golgatha, die Frucht seines Sieges, die macht er hier schon zur Macht im Leben dieses Jungen und seines Vaters. Darum noch einmal der Aufruf, und lasst ihn uns auch ganz persönlich hören, wenn Jesus dem Vater hier sagt, bring deinen Sohn zu mir. Lasst uns das für uns persönlich annehmen und unseren Heiland hören, der uns sagt, wo du in deinem Leben findest, dass die Sünde irgendwelches Anrecht geltend macht oder dass der Tod seine Schatten wirft, oder dass irgendwelche Banden, die da noch sind, weil du der Sünde einmal gehört hast, alles das bring in die Einladung Jesu Christi hinein, wenn er dich ruft, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Oder bring es in die Einladung rein, die Jesus hier dem Vater dieses Jungen ganz persönlich zuwendet, bring deinen Sohn zu mir. Lass dir von Jesus zurufen, bring auch du zu mir, worin du in deinem Leben einen Heiland brauchst und einen Herrn brauchst und einen barmherzigen Vater brauchst. Bring du alles zu mir, wo du an die Grenzen deiner Ohnmacht stößt und wo du auch an die Grenzen der Ohnmacht anderer Leute stößt. Bring das zu mir. Was in diesem Sinne zu Jesus kommt, findet das Herz des barmherzigen Gottes, und an jemandem, der dieses Herz sucht, kann dein barmherziger Vater im Himmel nicht vorübergehen. Und hier wird noch ein weiteres deutlich, und ich wage mich da sehr auf die Bildebene, ich bitte mir das ein bisschen nachzusehen, an dem, was wir von dem Vater hier lesen, wird vieles auch deutlich, was der Vater im Himmel von sich bezeugt und an dem, wie Jesus darauf reagiert, auf diesen Vater, wird vieles davon deutlich, was Jesus dem Vater im Himmel tut. Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mein einziger Sohn. Steht förmlich vor Augen, was wir in Lukas 15 lesen über Gott, den Vater, der jeden Morgen an die Wegkreuzung geht und guckt, ob denn sein Sohn, der ihm weggelaufen war, nicht vielleicht doch endlich zurück nach Hause kommt. Und dann sieht er ihn von Weitem und dann krempelt der alte Mann das Gewand hoch und fängt an zu rennen. Weil jede Sekunde, die er diesen seinen Sohn früher in die Arme schließen kann, kostbar ist. Und hier finden wir in der Reaktion Jesu auch etwas darüber, was Jesus ja ganz grundsätzlich tut, wofür Jesus den Weg nach Golgatha geht, und gab ihn seinem Vater wieder. Genau darum geht es Jesus, genau das will er tun, genau dazu ruft er dich und mich, dass er uns nehmen, lösen und frei machen und uns dem Vater wiedergeben kann. Ihm gehört dazu alle Macht. Die steht nicht, also grundsätzlich nicht in Frage, die steht auch zeitlich nicht in Frage, da Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Genau das zeigt uns ja diese Begebenheit, dass der Vater jetzt nicht warten muss, bis Golgatha vorbei ist, sondern hier die Barmherzigkeit dieses von Gott eingesetzten Herrn und Königs findet, die in seinem Leben die Macht an sich nimmt. Wenn Jesus dich und mich ansieht, dann ist sein einer Herzenswunsch, dass wir seine Einladung hören, bring alles zu mir. Und sein anderer Herzenswunsch ist der, lass mich dich doch dem Vater zurückbringen. So erniedrigt sich Jesus und wird gehorsam bis zum schändlichen Tod am Kreuz, damit er unter alle drunter tritt, die diesem verkehrten und ungläubigen Geschlecht angehören, dass er sie tragen kann und tragen kann bis nach Golgatha und sogar weiter aus seinem Grab wieder heraus in die Auferstehung, in das ewige Leben. Dass dieses Vaterherz, diese Heilandsmacht und dieses Erbarmen bekommen wir hier in besonderer Weise bezeugt als ein konkretes Geschehen dessen, was Paulus uns sagt, wofür Jesus gekommen ist. Es bringt dann einen gewissen Ernst auch mit sich, denn es geht für Jesus ja weiter. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass sich in diesem Namen beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Neulich habe ich irgendwo gehört, das wäre die Begründung für Allversöhnung. Das ist total dummes Zeug. Jesus wird diese Ehre bekommen. Das wird aber hier sehr endzeitlich, was Paulus ausführt. Paulus erwähnt Ähnliches nochmal, ich glaube, es ist im Epheserbrief, mit einer etwas anderen Richtung. Da sagt er, dass sich in ihm beugen sollen aller Knie, die im Himmel und auf Erden sind. Im Philipperbrief ist das Gericht mit eingeschlossen. Im Epheserbrief geht es um Anbetung. Und irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, jedenfalls fand ich die Formulierung genial, sagte, du musst dich bei Jesus der Frage stellen, willst du vor ihm auf die Knie gehen oder willst du vor ihm in die Knie gehen? Die Einladung des Evangeliums ist völlig klar, geh vor ihm auf die Knie. Die Perspektive für die, die das verweigern, ist auch völlig klar. Du wirst vor ihm in die Knie gehen. Das ist das Gegenteil dessen, was Jesus will. Deswegen der Ruf, bring dein Leben zu mir und lass mich dich dem Vater zurückgeben. Es kam, wie es kommen musste, eine, ja, was Luther wahrscheinlich genannt hätte, Theologie der Herrlichkeit. Sie sind wieder mal drauf und dran, Jesus zum Brotkönig zu machen, wie in Johannes 6. Das wäre doch toll, wenn der unser König wäre. Was der hier gerade gemacht hat, war doch super. Jesus sagt, lasst euch, ihr meine Jünger, lasst euch davon nicht die Ohren verkleben. Nehmt in eure Ohren, was ich euch jetzt sage. Des Menschensohn muss überantwortet werden. Ein Wort, das die Jünger nicht verstehen konnten, denn sie hatten ja gerade erlebt, welche Macht der Menschensohn hat. Eine Macht, die keinem Menschen gegeben ist und eine Macht, die selbst das Böse in seine Schranken verweist und dem Bösen alles wegnehmen kann, worüber es bisher Macht ausgeübt hat. Das ist ja wohl die Macht schlechthin. Jesus sagt, ich muss in die Hände der Menschen überantwortet werden. Ich finde das immer so beeindruckend, der Gethsemane-Bericht nach Johannes. Da sind gerade die Soldaten alle aufmarschiert und wollen Jesus verhaften. Und als Jesus sagt, ich bin es, den ihr sucht, fallen die erstmal alle um. So viel zur Macht dieser Soldaten. Ich fände es lustig, wenn es nicht so eine tragische Situation wäre. Jedenfalls muss Jesus warten, bis die Soldaten erstmal alle wieder aufgestanden sind. Niemand bemächtigt sich dieses Herrn. Er überantwortet sich in die Hände der Menschen. Er gibt sich denen, die ihn richten werden. Auch das gehört mit zu seinem Weg in die tiefste Erniedrigung, ja, bis in den Tod, sogar noch weiter, bis in den Schandtod am Kreuz. Er gibt sich in die Hände derer, die er retten will, dass sie ihn richten. Da führt der Weg lang, den Gott seinen Sohn führt. Da liegt der ungeheure Triumph für Zeit und Ewigkeit. Jesus Christus ist in dieser Erniedrigung gegangen, sich überantworten zu lassen in die Hände der Menschen, dass die Menschen mit ihm die ganzen Auswüchse ihrer Sünde und Sündhaftigkeit treiben konnten, bis er endlich tot war am Kreuz. Und gerade darin liegt es, dass er all diese Sünde und Sündhaftigkeit auf sich nimmt und mit sich nimmt in seinen Tod. Gerade darin liegt es auch, dass er die Sünder mit sich nimmt in sein Leben, denn deren Sünde hat er gerichtet, sodass sie fortan die ehemaligen Sünder nicht mehr verklagt. Und jetzt spricht er über diese Sünder, über diese Gottesfeinde, die ihn so gequält haben, seine Gnade aus und schenkt ihnen seine Gerechtigkeit. Stellt sie in ein Leben mit Ewigkeitsdimension, in ein Leben, das aus Gottesfeinden Gotteskinder macht. Dieser Weg führte über Golgatha, er führte darüber, dass der Menschensohn in die Hände der Menschen überantwortet werden muss. Auf diesem Weg ist ihm gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und als Inhaber dieser Gewalt ruft er dir und mir zu, bring, was du in deinem Leben hast, wo du einen Heiland, einen Vater und einen Herrn brauchst, zu mir. Und lass mich dich dem Vater zurückbringen. So wird es zum Bekenntnis unserer Freude und unseres Heils, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Das wird uns in Philipper 2 als das höchste Ziel seines Weges beschrieben. Das gehört auch mit zu dem, was seine Macht schafft, dass er uns hineinstellt in diese Ehre Gottes und aus uns etwas macht zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Auch diese herrliche Perspektive dürfen wir damit gewinnen. Dazu ist Jesus Christus gekommen aus der Herrlichkeit. Er hielt sie nicht fest, als hätte er eine große Beute gemacht. Er erniedrigt sich, bis er so tief ist, dass er die Sünde der Welt tragen kann, und geht damit noch tiefer bis zum schändlichen Tod am Kreuz und nimmt uns von da aus mit in die Erhöhung, die Gott ihm schenkt und macht uns auch zu solchen, die vor ihm auf die Knie gehen dürfen und die seinen Namen anrufen dürfen zur Ehre Gottes. Aber nochmal, was wir wirklich begriffen haben sollten, ist dieser Ruf: Bring, was in deinem Leben ist, noch vom alten Menschen, noch von der Sünde, unter der du früher warst, bring's zu mir und lass mich dich dem Vater zurückgeben. Amen.